HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Die Gedanken sind frei.
Wer sie unterdrückt, die Meinungsfreiheit, kann nicht für sich reklamieren, ein Demokrat zu sein.
Wenn ein Witz eine Staatskrise auslöst, ist das nicht das Problem des Witzes, sondern des Staates.
Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen.
Wir haben einen Abgrund von Landesverrat im Lande.
Mediów publicznych w tej chwili już nie ma. To co jest, to są media państwowe.
Die öffentlich-rechtlichen Medien haben aufgehört zu existieren. Jetzt gibt es nur noch staatliche Medien.
If you're a journalist in Turkey,
als Journalist in der Türkei gräbst du dir mit deinem Stift dein eigenes Grab.
You dig your grave with your pen.
Sturmgeschütz der Demokratie. Ich mag es nicht so gern militärisch. Sturmgeschütz ist nicht mein Begriff. Verteidiger der Demokratie allemal.
Es bleibt dabei. Die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein in den finsteren Kerker, das alles sind vergebliche Werke, denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei. Drum will ich auf immer meinen Sorgen entsagen.
Keine Freiheit ohne Pressefreiheit lautet eine der Grunderfahrungen aus allen Gesellschaften und allen Zeiten. Die Freiheit des Wortes ist eben auch die seiner Verbreitung. Egal auf welchen Verbreitungswegen, egal mit welchem Medium. Im deutschen Grundgesetz steht es klipp und klar, die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet, eine Zensur findet nicht statt. Basta. Ein Blick auf die Weltkarte der Pressefreiheit zeigt allerdings, dass das für die meisten Länder der Erde nicht gilt, auch nicht in Europa, der Heimatregion des freien Wortes. Heute ist ein historisches Datum, zumindest für die Medien in Deutschland. Heute hat der Spiegel Geburtstag, er wird 70 Jahre alt. Der Spiegel stand damals in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg für genau das, was es bis dahin nicht gegeben hatte, nämlich für die Pressefreiheit. Und dann sehr bald auch für das, was es bis heute auf dem Papier nicht gibt, für die sogenannte vierte Gewalt im Staat, für die Medien, die die Mächtigen kontrollieren, was sie schon mal besser gemacht haben als heute. Gefährdetes Gut, Pressefreiheit in Europa, der Tag in HR2 Kultur. Was wir gerade in unserer Eingangskollage schon gehört haben, war eine polnische Journalistin, die erklärte, dass es in ihrem Land keine freie Presse mehr gäbe. Schauen wir also nach Polen und fragen, wie es dort steht um die Medien. Michael Reinhardt aus Warschau.
Nach dem Regierungswechsel vor etwas mehr als einem Jahr ging alles ziemlich schnell. Die öffentlich-rechtlichen Medien in Polen veränderten ihre Programme in kurzer Zeit. Denn die neue nationalkonservative Regierung möchte das Bild des Landes nach ihrem Willen gezeichnet sehen. Beliebte Moderatoren und Journalisten verschwanden von heute auf morgen vom Bildschirm, weil man ihre Sendungen absetzte oder ihnen keine Aufträge mehr gab. Katarzyna Pilarska war gerne Redaktionsleiterin im polnischen Radio, doch jetzt hat sie lieber gekündigt.
Es wurde Druck ausgeübt, welches Thema in der Sendung vorkommen soll, welche Gäste wir einladen dürfen und welche nicht. Dann wurden Entscheidungen getroffen, um uns finanziell auszuhungern. Nicht nur mir, sondern sehr vielen anderen in der Redaktion wurden die monatlichen Einkünfte gekürzt. Dabei werden im Polskie Radio erstens keine Millionen verdient und zweitens ist das Entlohnungssystem auch für Festangestellte je nach Dienst gestaffelt. Und nur vom Grundgehalt kann man nicht überleben.
Im letzten Herbst protestierten Zehntausende Menschen gegen eine Verschärfung des Abtreibungsrechts in Polen. Hier gab es den Fall von zwei Journalistinnen im polnischen Radio, die über Proteste vor dem Haus von Jarosław Kaczynski berichteten und anschließend zeitweise zwangsversetzt wurden. Ins Archiv, jedenfalls weit weg vom Mikrofon. In den öffentlich-rechtlichen Medien werden Ereignisse zunehmend durch die nationalkonservative Brille gefiltert. Auch die Vergangenheit wird nicht verschont. Der Name des in Ungnade gefallenen Lech Wałęsa taucht hier so gut wie gar nicht mehr auf. Die Soziologin Jadwiga Staniszkis ist entsetzt. Auch über die ausbleibende Reaktion der Menschen.
Mich überrascht, dass die Menschen auf die Säuberungen in den Medien nicht reagieren. Die Ausmaße sind außergewöhnlich. Sogar in der Endphase der kommunistischen Zeit wäre das so nicht möglich gewesen, ohne eine starke Reaktion des Journalistenverbandes oder anderer künstlerischer Verbände. Auch auf die Printmedien kann die PiS-Regierung von Jarosław Kaczynski Einfluss nehmen. Bartosz Wiliński, Redakteur der linksliberalen Tageszeitung Gazeta Wyborcza, hat das schon kurz nach der Machtübernahme vorausgesehen. Wir werden damit zurechtkommen, auch wenn die Regierung uns die Anzeigen der Staatsunternehmen wegnehmen wird. Sie werden die Anzeigen dann in den rechtsgerichteten Blättern veröffentlichen. Das wird für uns eine Art Strafe. Die Arbeit bei regierungskritischen Zeitungen und Zeitschriften wird komplizierter. Auch bei Gazeta Wyborcza gab es im letzten Jahr Entlassungen wegen sinkender Auflagen und fehlender Großanzeigen. Denn auch private Unternehmen verzichten aus Angst vor Repressalien auf Werbung. Viele noch auflagenstarke Regionalzeitungen befinden sich in der Hand deutscher Eigentümer, zum Beispiel der Passauer Neuen Presse. Die sind PiS ein Dorn im Auge, ebenso wie das Boulevardblatt Fakt PL, das Springer und dem Ringier-Konzern gehört. Am liebsten möchte man den gesamten Printmarkt repolonisieren. Wie, das ist allerdings unklar. Enteignungen verstoßen gegen das EU-Recht. Bei privaten Radio- und Fernsehsendern soll möglichst die Zusammensetzung der Besitzer geändert werden. Am liebsten durch Mehrheiten von regierungsfreundlichen Unternehmern.
Gefährdetes Gut, die Pressefreiheit in Europa, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben, an dem das Medium 70 Jahre alt wird, das sein ehemaliger Herausgeber das Sturmgeschütz der Demokratie genannt hat. Man soll ja zuerst vor der eigenen Haustür kehren. Wir haben nun zwar erstmal nach Polen geschaut, um uns selbst vorzuführen, dass es anderswo schlechter steht als hierzulande und als es in Europa eigentlich sein sollte. Nun aber schauen wir auf den Zustand des eigenen Mediums. Wir leben in Zeiten der Lügenpresse. Das ist der propagandistische Vorwurf rechter Gruppen wie Pegida und auch aus der Partei AfD gegen die etablierten Medien in diesem Land. So haben schon Goebbels und Hitler die Presse im Deutschen Reich bezeichnet, vor der Machtergreifung. Aber der Vorwurf ist längst von ganz anderen Kreisen aufgegriffen worden. Die Medien stehen im Generalverdacht, nicht korrekt zu informieren und von den Mächtigen ferngesteuert zu werden. Und wir, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, werden dann gerne mal mit dem Staat gleichgesetzt, als seien wir eine Art Staatsfunk, was wir genau nicht sind. Heinz Sommer, Programmdirektor Hörfunk im Hessischen Rundfunk, guten Tag.
Grüß Gott.
Wenn wir mal die Politiker nehmen, die gemeint sein könnten mit die Mächtigen oder zumindest als Teil eines Establishments, das da immer so bezeichnet wird. Die Vorstellung ist ja offenkundig die, dass irgendwelche Politiker uns sagen, was wir senden sollen. Ruft bei Ihnen morgens die Staatskanzlei an und sagt, was sie hören will?
In 21 Jahren, so lange mache ich das hier schon als Hörfunkdirektor des Hessischen Rundfunks, in 21 Jahren hat die Staatskanzlei kein einziges Mal angerufen. Es hat auch nicht der Oppositionsführer angerufen. Es hat auch nicht ein Vorsitzender irgendeiner kleineren Partei angerufen. Und es hat auch noch nie ein Gewerkschaftsfunktionär oder ein Arbeitgebervertreter angerufen. Diese Vorstellung ist zumindest, was unser Haus hier, den Hessischen Rundfunk, angeht, schlicht und ergreifend absurd. Ich glaube, das liegt aber auch daran, und dass alle hier im Lande einfach wissen, sie können ja gerne anrufen, aber die Kolleginnen und Kollegen hier lassen sich davon nicht beeinflussen und beeindrucken. Und das ist das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass man gar keinen Anlass gibt dazu, dass jemand auf die Idee kommen könnte, er könnte die Berichterstattung in seinem Sinne beeinflussen. Das ist für mich der entscheidende Punkt.
Aber es gibt ein Aufsichtsgremium des Hessischen Rundfunks, den Rundfunkrat, ja, in dem eben auch Politiker sitzen. Ja. Die regen sich dann schon mal auf über eine Sendung, nicht vorher, sondern nachher, wenn sie gesendet worden ist, zum Beispiel auch über diese Sendung, über den Tag, schon öfter passiert. Was haben die für einen Einfluss?
Also zunächst mal ist das gut, dass es einen Rundfunkrat gibt und es ist noch besser, dass sie sich gelegentlich aufregen. Denn nichts ist so verführerisch wie der Glaube von uns Journalisten, dass wir allwissend seien, dass wir unantastbar seien, dass wir keine Fehler machen und dass wir deshalb sozusagen in einem sakrosankten Raum leben würden, fernab der Gegenwart. Zur Gegenwart gehört, dass das politische Leben in unserem Land von politischen Parteien, von Politikern bestimmt wird, die dafür gewählt werden, dass ein Demokratie demokratischer Prozess. Und natürlich haben diese Vertreter der politischen Parteien ihre Meinungen, ihre Interessen und ihre Ansichten. Und natürlich passiert es immer wieder, dass unsere Ansichten, die in Programmen geäußert werden oder die in Sendungen zum Tragen kommen, nicht kongruent sind mit dem, was der eine oder der andere denkt. Und dann gehört es zum selbstverständlichen politischen Prozess dazu, dass man sich darüber auseinandersetzt, dass man darüber gegebenenfalls streitet, dass man auch mal als Journalist zugibt, ja, da haben wir einen Fehler gemacht. Genauso wie ich es oft erlebt habe, dass in diesen politischen Diskussionen, die es dann gibt, auch umgekehrt gesagt worden ist, gut, dass ihr mal darauf hingewiesen habt, das ist ein Problem, das wir so nicht gesehen haben. Also dieses Miteinander streiten und dieses Miteinander sich über eine Sache auseinandersetzen, das ist für mich der Wesenskern von Demokratie.
Aber Sie erkennen nicht die Möglichkeit oder die Fähigkeit oder den Wunsch der direkten politischen Einflussnahme?
Nein, den habe ich wirklich in diesen ganzen Jahren nie erlebt. Und er wäre auch absurd, weil ich glaube, jeder weiß, dass eine Sendung oder eine andere Sendung einfach auch dort in ihrer Wirkung dann doch zu begrenzt ist, als dass man da versuchen sollte, Einfluss zu nehmen. Für weitaus gefährlicher halte ich das, was im Moment mit der Diskussion um den Begriff Lügenpresse und den Angriffen gegen die Medien im Moment passiert, auch ganz stark durch die sozialen Medien, dass nämlich sozusagen das Spektrum der Nachrichten, die jeder Einzelne für sich selbst auswählt, heutzutage nicht mehr dem unbedingt entspricht, was wir unter dem Begriff Qualität ganz generell verstehen. Sie haben die Möglichkeit heutzutage, sich Ihre personalisierten Nachrichten zu besorgen und damit geraten Sie in die Gefahr, nur noch das zu rezipieren, was Sie hören wollen. Und nichts ist fataler als das.
Also das heißt, das geht jetzt um die Leute, die sich in einer Informationsblase befinden.
Beispielsweise. Mhm. Es geht aber auch darum, dass es von eben den Vertretern, die uns Lügenpresse bezichtigen, gesagt wird, ihr sollt bitte in dieser Art und Weise berichten oder ihr sollt das bitte mehr in den Vordergrund stellen, gerade im Zusammenhang mit der Flüchtlingsdebatte. Und das ist eigentlich die entscheidende Gefahr, die wir dabei haben, dass nämlich die Objektivität, das Bild verzerrt wird zugunsten eines Wunschbildes. Eines Wunschbildes, das der Einzelne haben möchte, eines Wunschbildes, das aber auch, und da müssen wir uns selber an die eigene Nase fassen, wir Journalisten auch gerne zeichnen würden von einer Realität, die dann manchmal eben nicht so ist, wie wir sie gerne hätten. Entscheidend für heute ist, dass wir diesen Anspruch, Qualitätsjournalismus als ein Fundament der Demokratie zu begreifen, dass wir diesen Anspruch nicht aufgeben.
Liegt es vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir zu wenig darüber reden, wie wir eigentlich selber die Fakten sammeln und selber zu unseren Schlüssen dann kommen und wie wir selber auswählen, was eine Nachricht ist, die dann bei uns transportiert wird und was nicht?
Ja, da haben Sie absolut recht. Das sehe ich auch als ein Problem an. Das müssen wir transparenter machen. Aber wir müssen heute auch über bestimmte Standards neu nachdenken. Auch als Journalisten müssen wir über diese Standards neu nachdenken. Manche der Grundsätze, die wir heute immer noch einhalten, sind vor Jahrzehnten formuliert worden. Und wir müssen uns fragen, ob sie dem gesellschaftlichen Bild von heute, der Aktualität, noch entsprechen.
Was meinen Sie damit?
Nun, es gibt Fragen zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Pressekodex, bei denen wir schon sagen müssen, dass er aufgeweicht worden ist. Zum Beispiel die Nennung der Herkunft von Tätern im Zusammenhang mit Gewalttaten. Das ist ein Themenkreis, der hat uns jahrelang, haben wir dort eine ganz klare Linie, alle verfolgt und waren uns gemeinsam einig.
Mit alle sind Presse, Rundfunk, Fernsehen,
auch die kommerziellen Stationen, also das ist mit alle gemeint an dieser Stelle. Und da stellen Sie heute doch sehr, sehr schnell fest, dass ein Teil sich nicht mehr daran hält, also Namen oder sagen wir Herkunftsländer in Fällen nennt, in denen andere sagen, nein, das hängt mit der Tat nicht ursächlich zusammen, da können wir das nicht nennen, entsprechend unserem Kodex. Und da müssen wir uns fragen, was hat sich geändert, was hat sich auch in der Medienlandschaft geändert und wie müssen wir darauf reagieren? Diese Diskussion anzustoßen, halte ich für ganz wichtig.
Das ist eine Diskussion, die wir öffentlich führen müssten oder ist es eine Diskussion, die sozusagen innerhalb der Presse geführt werden muss?
Es ist beides. Es ist eine Diskussion, die wir innerhalb des Berufsstandes führen müssen und dafür müssen wir die entsprechenden Podien finden. Und es ist eine Diskussion, die wir gemeinsam mit der Öffentlichkeit führen müssen, denn wir können nicht permanent Transparenz predigen und auf der anderen Seite dann uns selbst der Transparenz verweigern.
Heinz Sommer, der Hörfunkdirektor des Hessischen Rundfunks, vielen Dank. Gefährdetes Gut, Pressefreiheit in Europa, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit einer Geschichte von Kurt Rubitschek, einem Kabarettisten der 1920er Jahre. Der hat sich damals eine Meldung vorgenommen Und dann ausgearbeitet, was die Presse damals aus dieser Meldung gemacht hätte. Ein Faktum und seine mediale Aufarbeitung. Hier zunächst mal der Polizeibericht.
Aus dem Polizeibericht Russ-Telegramm 3986, aufgenommen 15.30 Uhr. Auf dem Kurfürstendamm an der Ecke Meinecke-Straße wurde gestern von dem Radfahrer Peter K. ein Hund unbestimmter Rasse angefahren. Nur dem Einschreiten unserer wackeren Schutzpolizei ist die Verhütung eines größeren Unfalls zu verdanken. Polizeipräsident Zörgiebel, Polizeivizepräsident Dr. Weiß und der Kommandeur der Schutzpolizei, Oberst Heimansberg, weilten an der Unfallstelle. Wie sieht dieses Ereignis in der Tagespresse aus?
Ja, jetzt geht's los mit eben dieser Tagespresse, mit der medialen Verarbeitung des Polizeiberichts.
Das Berliner Tageblatt schreibt: Der Kurfürstendamm liegt still und versonnen da. Denn die Republik ist gefestigt in ihren Grundlagen. Ein Radfahrer jubelt den Kurfürstendamm entlang. Mit weit ausgebreiteten Armen und ebensolchen Augen ruft er: 10 Jahre freiheitliche Verfassung! Da springt ein Hund aus dem fahrenden Autobus. Hund und Radfahrer jagen den Kurfürstendamm entlang. Sie eilten, wenn es auch hier und da eine kleine Schramme gibt, in die glänzende Zukunft der Deutschen Republik, von der schon Shakespeare so treffend sagte: To be or not to be, singing fool, that is the question. Die Vossische Zeitung. Kleine Ursachen, große Wirkungen. Von Chefredakteur Professor Dr. H.C. G.B. MDR, Präsident des Vereins Berliner Presse, zweiter Vorsitzender des dritten Unterausschusses des Reichstages zur Aufdeckung der Brückenzölle, Vorstandsmitglied der Deutschen Demokratischen Partei. Ein Hund ist gestern auf dem Kurfürstendamm angefahren worden. Von einem Radfahrer. Ein schwarzer Hund mit weißen Flecken. Der Vorfall wäre an und für sich ganz belanglos, wenn nicht ein kleiner Zwischenfall die politische Bedeutung des Ereignisses erwiesen hätte. Der schwarz-weiße Hund zeigte plötzlich auf dem überfahrenen Pfötchen einen roten Blutstropfen. Man beachte: schwarzer Hund, weiß gefleckt, rotes Tröpfchen. Die Deutsche Demokratische Partei muss an den Herrn Reichsinnenminister einerseits schärfsten Protest richten, während sie dessen Vorgehen andererseits nur billigen kann. Die Deutsche Demokratische Partei ist sich dessen bewusst, dass es für sie nur einen Weg gibt. Einerseits und hier und da auch andererseits.
Gefährdet es gut die Pressefreiheit in Europa? Das ist unser Thema zum 70. Geburtstag des Spiegels. Mit zur Pressefreiheit, da wo es sie gibt, gehört der Schutz von Informanten, also von den Leuten, die den Journalisten, den Medien, die wirklich brisanten Themen zutragen. Besonders geschützt müssten vor allem die sogenannten Whistleblower sein, also diejenigen, die illegale Machenschaften in Behörden oder Betrieben weiterzwitschern. Aber da hapert es, international sowie ja auch bei einem, na gut, also international kann man jetzt gar nicht sagen, ich müsste jetzt direkt in die USA schauen. Also bei der USA wissen wir, dass einer als Staatsfeind gilt, der wie Snowden Geheimnisse verraten hat. In Europa ist es nicht ganz anders.
Es ist nicht so, dass Whistleblower in den Schaltzentralen der Europäischen Union einen schlechten Ruf hätten oder ignoriert würden. Im Gegenteil, ihre Bedeutung für die Aufdeckung großer Skandale wurde hier zuletzt regelmäßig hervorgehoben. Und Skandale gab es viele.
The Panama Papers, Dieselgate, LuxLeaks,
zählte die Piratenabgeordnete Julia Reda im Sommer im EU-Parlament auf. Und das sind nur die aktuellen Skandale. Auch mit der massenhaften Überwachung durch amerikanische Geheimdienste zum Beispiel hat man sich in Brüssel intensiv auseinandergesetzt, auf Basis von Informationen, die der Whistleblower Edward Snowden ans Licht gebracht hat. Jyrki Katainen, Vizepräsident der EU-Kommission, lobte daher im vergangenen Jahr in einer Parlamentsanhörung:
The activity of whistleblowers can be indispensable.
Whistleblower können unverzichtbar sein bei der Aufdeckung von Missständen, immer dann, wenn institutionelle Kontrollen versagen. Die Kommission ist deswegen sehr dafür, Whistleblower zu schützen.
The objective of protecting whistleblowers.
Kommissar Katainen ging sogar noch weiter. Whistleblowing, also der Akt des Aufdeckens von Skandalen durch den Verrat von Geheimnissen, sei, Zitat, Teil der normalen Rechtsstaatlichkeit in Europa. Beziehungsweise sollte es sein.
Unfortunately, this is not the case in all of our member states.
Leider ist das nicht in allen europäischen Mitgliedsländern der Fall. Und Vorschläge der Kommission zum europaweiten Whistleblower-Schutz müssen nationale Kompetenzen berücksichtigen. Wir prüfen derzeit, welche Möglichkeiten wir haben. Das müssen wir, denn wir sind uns nicht sicher.
We have to make this because we are not sure yet.
In neuen EU-Richtlinien für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die Finanzmarktaufsicht und Anti-Geldwäschemaßnahmen habe die Kommission den Schutz von Whistleblowern ja bereits verankert, so Katainen. Genauso wie nun in der neuen Richtlinie für den Umgang mit Geschäftsgeheimnissen. darin enthalten eine Schutzklausel für Enthüllungen, die, Zitat, dem öffentlichen Interesse dienen und, Zitat, illegale Tätigkeiten von unmittelbarer Relevanz aufdecken. Allerdings nicht, wenn die Geheimnisse auf illegale Weise entdeckt wurden oder wenn der Whistleblower Vertraulichkeitsvereinbarungen unterschrieben hat. Was Kritiker aber vor allem monieren, ist, dass Unternehmen laut dieser Richtlinie selber definieren dürfen, was geheim ist und was nicht. Heißt für Christian Humborg vom investigativen Recherchenetzwerk Korrektiv:
Die Beweislast wird umgekehrt. Also der etwas veröffentlicht, muss nachweisen, dass diese Veröffentlichung wichtiger ist als das Geschäftsgeheimnis des Unternehmens.
Das EU-Parlament stimmte der Richtlinie für Geschäftsgeheimnisse dennoch zu, unter Protest vor allem der Grünen und Linken. Sie zeigten auf den Fall der LuxLeaks-Enthüllungen, die beiden Whistleblower Antoine Deltour und Raphael Allais, die fragwürdige Steuerdeals des EU-Staates Luxemburg mit Großkonzernen öffentlich machten, wurden 2016 für den Geheimnisverrat verurteilt. Nicht aber diejenigen, die diese Steuerdeals eingefädelt hatten. Mit seinem Rechtsempfinden sei das nicht vereinbar, sagte der linke Europapolitiker Fabio De Masi. Dass die beiden Männer mit Preisen und Anerkennung überhäuft wurden, unter anderem dem Europäischen Bürgerpreis, sei schön, so De Masi.
Was Helden aber brauchen, sind keine warmen Worte. Was Helden brauchen, ist Schutz.
Schutz, den die LuxLeaks-Whistleblower in der EU aber nicht bekommen, kritisierte auch der grünen Finanzexperte im Europaparlament Sven Giegold. Und er fragte die EU-Kommission:
Wann beweisen Sie Ihre Zusagen, die Herr Juncker dem Parlament gegeben hat, auf das Parlament zu hören? Wir haben Sie 5-mal aufgefordert. Wann kommt der Vorschlag?
Auf Anfrage des ARD-Studios Brüssel heißt es bei der EU-Kommission, der Whistleblower-Schutz stehe auf der Prioritätenliste für dieses Jahr. Ab Februar soll ein öffentlicher Beratungsprozess starten über die Machbarkeit eines europaweiten Whistleblower-Gesetzes. Wann es so ein Gesetz aber geben wird, darüber schweigt sich die Kommission weiterhin aus.
Im April vergangenen Jahres hat die EU-Kommission aber erstmal die Richtlinie auf den Weg gebracht und vom EU-Parlament abgesegnet bekommen, die die Geheimnisse von Unternehmen schützt. Und was ein Geschäftsgeheimnis ist, wir haben es eben gehört, das entscheidet das jeweilige Unternehmen selbst. Professor Janis Ludwig, Journalistenlehrer an der Hochschule Hamburg und Autor des Lehrbuches Investigatives Recherchieren und Vorstand des Whistleblower-Netzwerks. Guten Tag.
Einen schönen guten Abend.
Die Europäische Union redet davon, die Whistleblower zu schützen, schützt dann aber zuerst einmal Geschäftsgeheimnisse vor Whistleblowern. Jetzt muss diese Richtlinie aus Brüssel von allen EU-Staaten umgesetzt werden. Immerhin steht darin, wir haben es eben in dem Beitrag aus Brüssel gehört, dass es ein öffentliches Interesse daran geben könnte, Geschäftsgeheimnisse auch zu verraten. Hilft das irgendwie weiter?
Also folgende Situation, wir haben ja 28 EU-Staaten, das ist die Gesetzeslage völlig uneinheitlich. Ich schlage vor, wir konzentrieren uns mal auf die deutsche Rechtsprechung, für die natürlich jetzt diese Richtlinie auch irgendwann verbindlich werden wird. Was die EU-Kommission anbelangt, ist es natürlich so, dass die ein klares politisches Signal gesandt hat, dass ihr der Schutz von Geschäftsgeheimnissen offenbar wichtiger ist als der von Whistleblower. Das muss man einfach mal sehen und sagen, sonst hätte sie nämlich auch den umgekehrten Weg einschlagen können, erst über den Schutz von Whistleblowern nachzudenken und dann über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen. So, jetzt ganz konkret auf diese Richtlinie, um die es hier geht. Es gibt tatsächlich eine Schutzklausel, wo klar geregelt ist, dass es Ausnahmen geben muss. Also dass beispielsweise im öffentlichen Interesse, wenn es um illegale Geschichten geht, das ist ganz klar. Aber auch wenn es sozusagen um schlechtes Management geht, also es heißt hier im englischen Text relevant Misconduct oder Wrongdoing, das muss ja nicht unbedingt strafrechtlich relevant sein. Aber es sind Dinge, die sozusagen illegitim sind, die anstößig sind, die Missstände verkörpern und so weiter, dass in solchen Fällen Journalisten geschützt werden oder Whistleblower geschützt werden. Jetzt bezogen auf unsere deutsche Rechtslage ist es so, dass diese Richtlinie erst einmal gar nichts verändert. Denn bei uns in Deutschland haben wir einen ziemlich effektiven Schutz von Informanten, also Menschen, die mit ihren Informationen an die Medien gehen, aber null Schutz sozusagen für Whistleblower. Und da würde sich im Grunde genommen erst was ändern, wenn die nächste Bundesregierung gezwungen ist, diese Richtlinie und diese Ausnahmevorschrift in deutsches Recht umzusetzen, weil dann zum ersten Mal die Frage ansteht, ja, wie gehen wir damit um? Und würden wir bei dieser Gelegenheit, wo wir jetzt sozusagen das in nationales Recht umsetzen müssen, mal generell uns über einen Whistleblower-Schutz kümmern, den es bei uns in Deutschland einfach nicht gibt?
Es gibt einen Schutz der Informanten, Sie haben das eben schon gesagt, von Journalisten. Wenn mir jemand ein Geheimnis verrät, muss ich nicht verraten, von wem ich es habe. Das ist aber kein eigenständiger Schutz für den Whistleblower. Den brauchen wir, denken Sie.
Also zur Klarstellung, Whistleblower ist ein übergeordneter Begriff, meint, dass irgendwelche Menschen mit Informationen über Missstände und so weiter an die Öffentlichkeit gehen. Der Informant geht an die Medien und ist deswegen geschützt, weil eben, wie Sie sagen, der Journalist oder auch andere Medienarbeiter, das kann die Putzfrau sein, das kann die Sekretärin sein, also grundsätzlich alle, nicht sagen müssen, woher diese Informationen stammen, also wer sich da sozusagen gemeldet hat. Der Whistleblower im engeren Sinne ist derjenige, der beispielsweise bei den Medien nicht landet, weil die Medien an den Informationen nicht interessiert sind, aus ganz unterschiedlichen Gründen, und der dann seine eigenen Wege in die Öffentlichkeit sucht und sich dabei in der Regel sozusagen outen muss, und dann ist er sozusagen hier in Deutschland fällig, muss man sagen.
Nun leben wir in einer Zeit, in der eigentlich jeder sein eigenes Medium aufmachen kann. Jeder kann sogar kostenlos, quasi kostenlos, also wenn man vielleicht die 99 Cent im Monat für die Webseite dazu rechnet, dann ist es nicht ganz kostenlos. Jeder kann einen Blog im Internet eröffnen und da reinschreiben, was er will, unter Umständen eben auch Nachrichtenwertiges hineinschreiben, eben auch solche Informationen. Der wäre dann ganz ungeschützt, obwohl es ein Medium ist, was er betreibt.
Naja, sagen wir mal so, die Rechtsprechung hat natürlich auch so ein bisschen Rücksicht darauf genommen, wer gilt als Medium. Blogger inzwischen fallen inzwischen darunter dann, wenn sie beispielsweise Dinge regelmäßig oder unregelmäßig, aber sag ich mal in bestimmten Abständen veröffentlichen, von denen man sagen würde, das ist redaktionell irgendwie verarbeitet, das ist sozusagen etwas, was die Öffentlichkeit interessiert. Bei den Social Media, also Dinge, die irgendwie über Facebook laufen, über andere Kanäle und so weiter, da ist die Rechtsprechung noch nicht eingestiegen, sondern da gilt unser klassisches Recht, ganz generell, jetzt unabhängig vom Presserecht. Ich kann schreiben und behaupten, wenn ich etwas belegen kann. Es gibt zwar Grenzen, Ausnahmebereiche, die Intimsphäre des Persönlichkeitsrechts, da gibt es dann eine Grenze, aber die ist bei uns sehr eng gesetzt. Aber in dem Augenblick, wo ich sagen kann, ich schreibe etwas über irgendeinen, eine Institution, eine Person und ich kann es belegen, kann jeder sozusagen das äußern.
Und
das andere ist der Bereich, wo Menschen irgendwie eine Wertung abgeben. Das fällt dann unter dem großen Bereich der Meinungsfreiheit. Und auch der ist bei uns sehr großzügig gezogen.
Aber das gilt nicht für den Whistleblower, der Geheimnisse verrät.
Für den Whistleblower, der Geheimnisse verrät, gilt es erst einmal nicht. Eben deswegen, weil bei uns eben in Deutschland eben null Schutzvorschriften da sind.
Würde für Sie der Schutz des Whistleblowers letztlich zur Pressefreiheit gehören?
Ja, auf alle Fälle. Wissen Sie, der Unterschied zwischen einem, der sich über die Medien äußert, also über die Medien auf einen Missstand aufmerksam macht, oder ob man es direkt macht, ist ja vom Ergebnis her und von der Intention her das Gleiche. Und es ist überhaupt nicht einzusehen und gar nicht nachvollziehbar, weshalb der eine geschützt ist und der andere nicht. Also hier sehen wir sozusagen, hier haben wir eine völlig paradoxe Situation. Und deswegen würde der Whistleblower natürlich selbstverständlich ganz klar zum System der Pressefreiheit gehören müssen.
Aber ist der Informantenschutz, den es ja gibt für denjenigen, der sich zunächst mal an die Medien, an einen Journalisten wendet, ist der nicht eigentlich auch ausgehöhlt durch Vorratsdatenspeicherung und die Möglichkeit der Dienste uns zu bespitzeln, also uns Journalisten meine ich?
Also es gibt natürlich immer Stellen, Schwachstellen, wo interessierte Kreise, das müssen ja nicht unbedingt staatliche Ermittlerkreise oder staatliche Dienste sein, das können auch private Dienste machen. Bei den staatlichen haben sie immer noch den Vorteil, dass sie das im Zweifel auf gerichtlichem Wege überprüfen können, wenn es sozusagen Dienste sind, die im Auftrag von irgendwelchen großen Konzernen unterwegs sind. Das gibt es ja auch, ist das sehr viel schwieriger zum Beispiel. Also es gibt natürlich immer Schwachstellen, aber man kann natürlich auch überlegen, wie funktioniert die Technik und kann natürlich dann auch im Grunde genommen diese Technik umgehen. Also beispielsweise gerade bei der elektronischen Kommunikation haben sie eben sozusagen keine Garantie, dass nicht irgendjemand hört, selbst wenn es die NSA ist oder andere Dienste und so weiter. In dem Augenblick, wo sie auf klassische Medien zurückgreifen, also sie
Papier.
Eben als Informant auf der DVD gebrannt per Post und Briefmarke irgendwie dem Spiegel oder dem Hessischen Rundfunk oder jemand anderem etwas, ist das vergleichsweise sicher, weil das lässt sich sozusagen nicht irgendwie elektronisch abtasten.
Professor Johannes Ludwig, der Autor des Lehrbuches Investigatives Recherchieren und Vorstand des Whistleblower-Netzwerkes. Jetzt recht herzlichen Dank. Gefährdet es gut die Pressefreiheit in Europa? Der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit Kurt Robitschek und der medialen Aufbereitung der Meldung vom Radfahrer, der einen Hund angefahren hat.
Der Berliner Lokalanzeiger. Radfahrer, Hunde und die Deutsche Republik. Wie viele tausend deutsche Herzmuskeln sitzen heute am sonnigen Eckfenster und gedenken des August vor 15 Jahren? Wie waren damals die Straßen von jauchzenden, jubelnden, singenden Menschen erfüllt? Und heute?
Radfahrer schleichen über den Asphalt der Straße. Gestern hat ein ausländischer Radfahrer den Hund eines Generals AD überfahren. Vor 15 Jahren wäre das deutsche Volk wie ein Mann aufgestanden und hätte den ausländischen Radfahrer in hellem, männlichem Zorne hinweggefegt. Heute aber liegen unsere treuen Hündchen kraftlos am Boden, niedergeschmettert durch jene Schmachverträge, die uns immer wieder beweisen, dass an allem nur die Radfahrer schuld sind. Die rote Fahne. Arbeiter, Arbeiterinnen und Jugendliche, Werktätige und national Unterdrückte aller Länder. Auf dem Kurfürstendamm, jener Prunkstraße der satten Kapitalisten, auf der in kürzester Zeit die proletarische Revolution gegen die Imperialisten marschieren muss, hat ein Hund einen einfachen proletarischen Radfahrer überfallen. So fängt es an. Erst überfällt ein Hund den einzelnen Radfahrer und dann vereinigen sich alle Hunde gegen die Sowjetunion. Es ist höchste Zeit zu handeln. Denn schon ersteht dem Hund vom Kurfürstendamm ein Helfer in der Person des Generals Chiang Kai-shek, der die Ostchina-Bahn den Händen der Sowjets entreißen und durch die Kantstraße auf den Alexanderplatz leiten will, wo Zörgiebel und seine Gummiknüppelgarden bereitstehen, um die proletarische Armee der Radfahrer den nationalfaschistischen Weltunterdrückern auszuliefern. Darum sei die Parole: Heraus aus den Betrieben, an die Bäume mit den Hunden, es lebe die Diktatur der Radfahrer.
Gefährdetes Gut, die Pressefreiheit in Europa. Wir haben am Anfang auf den Zustand der Medien in Polen geschaut. Jetzt schauen wir nach Bulgarien mit Andrea Beer.
Auf dem Papier ist eigentlich alles sonnenklar. Pressefreiheit garantiert die bulgarische Verfassung. Journalisten können unabhängig und frei berichten, sei es öffentlich-rechtlich oder privat. Zensur ist verboten und der freie Zugang auf Informationen wird garantiert. Ivan Bakalov hält das alles für graue Theorie. Der Investigativjournalist hat gerade einen Artikel geschrieben über die schwierige Aufarbeitung des Sozialismus. Bakalov wurde bereits mehrfach von Zeitungen gefeuert und veröffentlicht nun bei der Online-Zeitung Evjestnik. Die Medien in Bulgarien seien Sprachrohre der Politik, meint Ivan Bakalov.
Kritik an der Regierung kommt von den Oppositionspolitikern, was logisch ist. Das vermittelt jedoch den falschen Eindruck, dass manche Medien kritisch sind. Es gibt aber kaum eigene Medienrecherchen zu großen Korruptionsskandalen.
Korruption oder organisierte Kriminalität sind Dauerthemen in Bulgarien und an Plattformen für diese Themen besteht eigentlich kein Mangel. Darunter der öffentlich-rechtliche Fernsehsender BNT1 oder private Stationen wie BTV. BTV hat zwar einen populären Politmoderator und echten Querdenker im Programm, der Sender gehört jedoch einem ausländischen Investor, den Central European Media Enterprises, ein Teil der Time Warner Group. Doch auch die Ausländer wollen in Bulgarien Profit machen und haben nicht unbedingt die demokratische Entwicklung im Auge. Wir haben eine zu starke Medienkonzentration, bemängelt Orlin Spassov. Er unterrichtet an der renommierten Journalistenfakultät der Uni Sofia und analysiert die Medien für die unabhängige Stiftung Mediendemokratie. Und er benennt weitere Probleme.
Ein zweiter Punkt ist, dass sich die Besitzer und Geschäftsführer der Medien ständig in journalistische Inhalte einmischen, etwa wegen der Anzeigen- oder Werbeabteilung. Schlecht für die Pressefreiheit ist außerdem die Art und Weise, wie der Staat Finanzmittel an die Medien verteilt, die aus EU-Programmen kommen oder aus Projekten verschiedener Ministerien. Das ist die sogenannte Staatswerbung.
Solche Gelder der Regierung an die Medien würden bewusst nach unklaren Regeln verteilt, vermutet Spassov. Auch dies ein neuralgischer Punkt, der abhängig machen könnte. Und noch etwas alarmiert viele kritische Medienbeobachter. Ein ausdrückliches Presserecht gibt es in Bulgarien nicht. Das bedeutet, meist ist unklar, wem welche Zeitungen gehören. Verschlungene Geschäftsmodelle und Offshore-Firmen splitten hier viel auf und verhindern damit Klarheit. Außerdem wird so auch ein Gesetz umgangen, das verhindern soll, dass zu viele Marktanteile in zu wenigen Händen liegen. Ob freiwillig oder unter finanziellem Druck. Zwischen Geld, Macht und Medien besteht also eine enge Verknüpfung in Bulgarien. Hier spielen auch reiche bulgarische Geschäftsleute eine Rolle, sogenannte Oligarchen. Sie häufen gerne Medienmacht an oder gründen selbst Sender, um so ihren politischen Einfluss zu sichern. Viele wurden nach der Wende geradezu märchenhaft reich durch lukrative Privatisierungen maroder Staatsbetriebe. Was die weitere Entwicklung in Bulgarien angeht, sind viele pessimistisch. Auch Georgi Losanov. Er war früher Vorsitzender des Öffentlichen Rats für elektronische Medien. Meine Prognose ist leider sehr düster. Meiner Meinung nach wird die Pressefreiheit auch in den nächsten Jahren weiter eingeschränkt werden. Das liegt an der starken antiliberalen Tendenz, die sich durchsetzt. Außerdem sehe ich zum ersten Mal seit der Wende, dass Journalismus durch Propaganda ersetzt wird. Und das wird immer stärker. Auch die Selbstzensur oder die blanke Existenznot von Journalisten spielt hierbei immer wieder eine Rolle. Unterm Strich ist Pressefreiheit zwar in der bulgarischen Verfassung garantiert, doch Papier ist bekanntlich geduldig.
Medien unter ökonomischem Druck, Medien am Subventionstropf der Regierung oder in der Hand von wenig vertrauenswürdigen Unternehmern, die ihr Eigeninteresse vorantreibt. Das gibt es nicht nur in Bulgarien, das gibt es zum Teil auch in Großbritannien, in Italien. Es gibt nur wenige makellos weiße Flecken auf der Europakarte der Pressefreiheit. Deutschland ist einer davon. Wir sind in Deutschland sehr weit entfernt von einer regierungsabhängig gesäuberten oder gegängelten Presse. Beispiel Polen hatten wir am Anfang der Sendung. Und dennoch werden die Medien zunehmend kritisch gesehen. Auch das haben wir schon mal erwähnt. Angeblich seien sie eben doch gegängelt, auch gleichgeschaltet seien sie, ist im Internet zu lesen, wie am Anfang der Sendung in eigener Sache ja erörtert. Uwe Krüger, Wissenschaftler am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaften der Uni Leipzig. Guten Tag.
Ja, guten Tag, schön.
In einer Umfrage von Infratest DIMAP gaben im vergangenen Jahr 42% der Befragten an, sie glaubten, dass die deutschen Medien von Staat und Regierung vorgegeben bekämen, worüber sie zu berichten hätten. Viele Menschen glauben also, dass es eigentlich keine Pressefreiheit gibt in diesem Land. Wir beide wissen, dass das nicht so ist. Das ist aber kein Argument, weil die Menschen das nun mal so empfinden. Lassen Sie uns also mal versuchen, darüber zu reden, warum das so empfunden wird. Haben Sie eine Erklärung?
Ja, habe ich. Und zwar, viele Menschen sind, glaube ich, mit den Medien unzufrieden, weil sie eigentlich mit der Politik unzufrieden sind und es eine gewisse Repräsentationsdefizit gibt, sowohl im politischen Diskurs als auch im medialen Diskurs. Und beide Diskurse sind eng gekoppelt, weil die großen Nachrichtensendungen, die großen Zeitungen, die schauen natürlich vorrangig auf die politische Agenda, wie sie gerade in den Zentren wie Berlin oder Brüssel eben läuft, arbeiten sich daran ab. Und so gibt es zumindest erstmal in Sachen Themenagenda eine relative Übereinstimmung. Es sei denn, Medien haben die Ressourcen und die Ideen, eben neue eigene Themen aufs Tableau zu bringen. Und dann ist es auch noch vielfach beobachtet worden, dass auch die Meinungsspanne innerhalb der Medienlandschaft oder innerhalb der großen Medien zumindest ungefähr der Meinungsspanne in Parlament und Regierung jeweils entspricht. Und wenn da zum Beispiel Parteien sich annähern, wie wir es beobachten mit einer modernisierten CDU oder einer SPD, die weniger rot geworden ist und wirtschaftsliberaler geworden ist, seit Schröder, wenn dort im Parlament sozusagen die Meinungsspanne zusammenschnurrt, kann es eben auch sein, dass durch so ganz subtile Mechanismen auch die Meinungsspanne in den Medien zusammenschrumpft.
Also das ist eine zu große Nähe auch von Medien, von Journalisten zu der Politik?
Naja, erstmal, woher nehmen Medien ihre Themen? Die beobachten meistens ja Hotspots der Nachrichtenproduktion, große Institutionen, Behörden, Parlamente und so weiter. Und darüber wird dann berichtet. Es gibt aber auch natürlich auch noch das Phänomen, dass Journalisten und Politiker nicht nur offiziell reden in Interviews oder auf Pressekonferenzen, sondern treffen sich teilweise auch in Hintergrundkreisen, wo sozusagen Politiker was preisgeben, was nur für den Hinterkopf bestimmt ist. So kann auch an einem Nachrichtenhotspot wie Berlin, in einer Vielzahl von Hintergrundkreisen, kann sich auch eine Annäherung des Denkens irgendwie ganz, ganz subtil vollziehen.
Das ist eine Vereinnahmung der Journalisten in der Hauptstadt durch die Politiker.
Also die Gefahr besteht zumindest, ist ganz schwer, das nachzuweisen. Was noch dazu kommt, ist, dass wir ein Journalistenmilieu haben, was auch die Bevölkerung nicht komplett repräsentiert. Ne? Wir haben wenn wir Milieus in Deutschland anschauen, und dann gucken, aus welchen Milieus dann die Journalisten kommen, dann haben wir ein ganz starkes Übergewicht des sogenannten liberal-intellektuellen Milieus. Die sind in ganz Deutschland sind das irgendwie 12%, aber bei den Journalisten macht das fast 50% aus. Mhm. Und andere Milieus, prekärere Milieus, kleinbürgerliche Milieus, Arbeiter, Kinder und so weiter, sind viel weniger repräsentiert. Möglicherweise kommen auch daher dann andere Perspektiven auf die Welt, andere Fragen, andere Sorgen.
Obwohl es ja zunehmend, wir hatten das schon mal ganz kurz angesprochen, auch immer prekärere Arbeitsbedingungen für Journalisten gibt.
Ja gut, aber das heißt ja nicht, dass die prekären freien Journalisten, die für ein ganz mickriges Zeilengeld Zeitungsartikel schreiben, dass die bestimmen können, was in die Zeitung kommt. Die werden dann auch abhängiger von Themensetzung oder vom Wohlwollen von Redaktionen, von Redaktionsleitern und so weiter.
Nun geht dieses Misstrauen der Presse und den Medien gegenüber einher mit Begrifflichkeiten, die da Verwendung finden, wenn es um das Unbehagen der Menschen mit den Medien geht, die ein ziemliches Ogu mit sich bringen. Also Lügenpresse, Systemmedien, Gleichschaltung, das sind alles Begrifflichkeiten aus der Nazizeit. Was sagt uns das? Ist das auch eine Kampagne, die da läuft?
Es gibt sicherlich einen Nährboden, wo dann Populisten ihr Süppchen drauf kochen, ein Krisenherd, auf dem diese Populisten ihr Süppchen kochen. Und es gibt offensichtlich eine ganz große Enttäuschungswut, wo dann eben die Leute nicht mehr groß nachdenken, wie sie schimpfen. Ich sage auch, also Lügenpresse bitte nicht, aber lasst uns zum Beispiel gerne über Mainstream reden. Ja? Es gibt den Begriff der Mainstream-Medien. Ich sage, ist auch nicht ganz korrekt. Lass uns lieber über Medien-Mainstream reden, weil es sind immer manchmal verschiedene Medien, die einen gewissen Tenor haben und übereinstimmen. Aber das ist sozusagen fruchtbarer und konstruktiver. Auch Journalisten reden von Mainstream als Gefahr auch. Mhm. Und dass sie sich zu sehr aneinander orientieren oder an irgendwelchen Trends.
Und dass sie voneinander abschreiben quasi.
Genau, ja. Und darüber, lasst uns darüber debattieren. Weg von Lügenpresse und die Emotionen runterkochen. Also einerseits Selbstkritik üben auch und mehr eigenständige Themensetzung anstreben. Aber auch dann natürlich das Publikum muss auch offen sein, dafür Verständnis zu entwickeln für Arbeitsbedingungen und Produktionsroutinen von Journalismus.
Und auch für die immer knapper werdenden Kassen, denn das hat ja damit zu tun, dass man voneinander abschreibt. Da werden ja immer weniger eigenständige Themen generiert.
Ja, das stimmt. Man muss natürlich auch bereit sein, so wie für ein Latte Macchiato muss man auch die gleiche Summe bereit sein, für eine Zeitung zu bezahlen. Und da sieht es halt gerade düster aus, wenn man sich die verkauften Auflagen der Zeitungen anschaut.
Uwe Krüger, Wissenschaftler am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaften in Leipzig. Recht herzlichen Dank. Gefährdetes Gut, die Pressefreiheit in Europa, der Tag in HR2 Kultur. Hier geht es weiter mit dem Radfahrer, der den Hund angefahren hat.
Der völkische Beobachter. Der gestrige Vorfall am Kurfürstendamm, dem ein aufrecht fahrender deutscher Radfahrer zum Opfer gefallen ist, hat gezeigt, welcher Werkzeuge sich die Weisen von Zion bedienen. Wieder ist ein Parteigenosse von einem krummbeinigen, ohfüßigen Dackel bei Nacht und Nebel hinterrücks überfallen worden. Krummbeinig. Das verrät die wahre Rasse dieser ostjüdischen Haustiere, die mit herabhängenden, gelockten Ohren am Rückenmark unserer Volksgenossen saugen und unserem deutschen Schäferhund den Knochen vor der Nase wegschnappen. Unser Führer Adolf Hitler spricht morgen im Sportpalast zu dieser nationalen Sache. Parteigenossen erscheinen in einfacher Feldausrüstung, mit Handgranaten und Flammenwerfern. Schließlich das 8 Uhr Abendblatt. Furchtbares Verkehrsunglück am Kurfürstendamm. Rasender Radfahrer zerfetzt das Straßenpflaster. Große Hundemassen schwer verletzt. Feuerwehr greift mit Alarmstufe 10 ein. Aus den Trümmern der Straße tragen Sanitätsleute den schwerverletzten Zwergdackel Peter von Strohlendorf, der sich jetzt mit der Niederschrift seiner Erlebnisse für die Leser des 8 Uhr Abendblatts beschäftigen wird. Wir beginnen morgen mit der Veröffentlichung der Erinnerungen des Zwergdackels Peter von Strohlendorf unter dem Titel »Aus den Geheimnissen der Hundehöfe, als ich noch Ludendorffs Hund war«. Und so, meine Herrschaften, gibt die Presse ein klares Bild der Ereignisse.
Aus der Zeitungsparodie von Kurt Robitschek, aufgeschrieben 1929. Gefährdetes Gut, die Pressefreiheit in Europa. Der Tag in HR2 Kultur am 70. Geburtstag des Spiegels. Und um den geht es jetzt endlich auch höchst selbst.
Gerade mal 23 Jahre ist Rudolf Augstein alt, als am 4. Januar 1947 zum ersten Mal der Spiegel, damals noch in Hannover, erscheint. Der junge Herausgeber und Chefredakteur hat die Lizenz von der britischen Militärregierung erhalten und ist mit seinem Nachrichtenmagazin selbstbewusst, investigativ, manchmal auch zynisch.
Zynismus heißt für mich, die Welt so sehen, wie sie ist und nicht so, wie sie sein will.
Spätestens 1962 wird der Spiegel für alle ein Begriff. Mit dem bundeswehrkritischen Artikel »Bedingt abwehrbereit« bringt das Nachrichtenmagazin Verteidigungsminister Franz Josef Strauß und Bundeskanzler Konrad Adenauer in Rage.
Wir haben einen Abgrund von Landesverrat im Lande.
Die Redaktionsräume werden durchsucht. Augstein sitzt 103 Tage in Untersuchungshaft. Und draußen vor dem Gefängnis demonstrieren Menschen für die Pressefreiheit.
Es war eine der wenigen Nächte, in denen ich nicht schlafen konnte. Die Demonstrationen schallten so laut durch diese dicken Gefängnismauern, dass es mir absolut unmöglich war, einzuschlafen.
Später tritt Verteidigungsminister Strauß zurück. Ein Wendepunkt sei die Spiegel-Affäre gewesen, sagt der heutige Chefredakteur Klaus Bringbäumer.
Weil der Spiegel damit wirklich groß wurde, richtig populär wurde. Die Auflage schoss in die Höhe, die Leute sprachen über den Spiegel und das war eine Art zweite Geburtsstunde.
Der Spiegel deckt zahlreiche Skandale auf, etwa um das Wohnungsunternehmen Neue Heimat, die Barschel-Affäre oder den Parteispendenskandal. Politiker sind auf Augsteins Sturmgeschütz der Demokratie nicht besonders gut zu sprechen. Ein Scheißblatt, sagt Willy Brandt, und Helmut Kohl meint,
wer also dieses Magazin liest, ist selbst schuld. Schade fürs Geld.
Das Geld geben manche ab 1993 für den Fokus aus. Mit seinem Erscheinen, ebenfalls am Montag, ändert sich einiges.
Ich würde sagen, dass Fokus beim Spiegel im ersten Jahr zu einer Verunsicherung geführt hat. Plötzlich kamen ganz viele kleine Infografiken ins Heft, die Texte wurden ein bisschen kürzer. So für eine kurze Phase hat der Spiegel nach seiner Richtung gesucht und letztlich war das aber ein Anstoß auch zur Erneuerung. Der Spiegel wurde farbig, der Spiegel wurde moderner und auch modernisierungswilliger.
Heute deckt der Spiegel immer noch Geschichten auf, seine Strahlkraft aber ist umstritten. Es zittert wohl kein Politiker mehr, wenn mittlerweile samstags der Spiegel erscheint. Chefredakteur Bringbäumer sieht das Magazin weiterhin als Leitmedium und
Sturmgeschütz der Demokratie. Ich mag es nicht so gern militärisch. Sturmgeschütz ist nicht mein Begriff. Verteidiger der Demokratie allemal.
Allerdings sorgt der Spiegel immer wieder mal selbst für Schlagzeilen durch Chefredakteurswechsel oder mit einem Sparprogramm und betriebsbedingten Kündigungen. Denn auch er hat mit sinkender Auflage und Umsätzen zu kämpfen. Längst gibt es das Nachrichtenmagazin auch digital, dazu kommt Spiegel Online.
Auf welchem Wege wir die Leser erreichen, ist mir tatsächlich heute nicht mehr wichtig. Mir ist wichtig, dass es die besten Geschichten sind, dass es die großen Enthüllungen sind.
Und es ist wohl die größte Herausforderung im 7. Jahrzehnt des Spiegels, damit künftig genug Geld zu verdienen.
Astrid Korall aus Hamburg. Einen Abgrund von Landesverrat sah der damalige Kanzler Adenauer 1962 beim Spiegel und genau das sah wohl auch der heutige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen, als er 2015 Anzeige gegen den Internetblog Netzpolitik.org stellte. Der Generalbundesanwalt eröffnete ein Ermittlungsverfahren, das ihn am Ende das Amt gekostet hat. Markus Becketal von Netzpolitik.org, guten Tag.
Guten Tag.
Gegen Sie wurde damals ermittelt, weil Sie vertrauliche Unterlagen des Verfassungsschutzes über die geplante Überwachung des Internets in eben diesem Internet veröffentlicht haben. Landesverrat, das ist die ganz große Keule. Letztlich ist der Angriff auf die Pressefreiheit gescheitert. Aber ist die Sache für Sie eigentlich damit vorüber?
Also wir waren ganz froh, dass die Ermittlungen eingestellt wurden. Wir waren etwas überrascht, dass der Staat quasi mit der größten Keule, die er gegen Journalisten zur Verfügung hat, gegen uns kleine Blogger vorgegangen ist. Und wir sahen das ganz klar als Einschüchterungsversuch gegen alle kritischen Journalisten, Licht ins Dunkle, diese Überwachungskomplexes zu bringen. Das ist zum Glück gescheitert. Viele Journalisten sind eher ermutigt aus dieser Affäre herausgekommen und sind jetzt motivierter, Licht ins Dunkle zu bringen.
Wenn wir uns kurz mal vorstellen, der Spiegel hätte die Dokumente damals veröffentlicht. Ich glaube nicht, dass jemand auf die Idee gekommen wäre, gegen den Spiegel wegen Landesverrats noch einmal zu ermitteln. Was glauben Sie?
Ja, das ist alles spekulativ. Also wir wissen es auch noch nicht, warum wir quasi Opfer dieser Ermittlungen geworden sind. Möglicherweise hat man uns unterschätzt, weil wir ein sehr kleines Blog sind, ohne eigene Rechtsabteilung. Aber gerade dieser David-gegen-Goliath-Effekt hat die Sache möglicherweise größer gemacht, als wenn der Spiegel quasi Opfer dieser Ermittlungen geworden wäre.
Das ist eine ähnliche Situation wie damals 1962, wollen Sie damit sagen. Damals war der Spiegel ja auch noch klein.
Das kann ich nicht beurteilen, damals war ich noch nicht in der Welt.
Ein Zeichen setzen für alle oder gegen alle investigativ arbeitenden Journalisten, das war das, was Sie meinen, was den Staat, in diesem Falle den Chef des Verfassungsschutzes, getrieben hat und den Generalbundesanwalt Ermittlungen gegen Sie aufzunehmen. Sollte das ein Einschüchterungsversuch sein?
Ja, davon gehen wir aus. Damals waren die Snowden-Enthüllungen 1,5 Jahre alt. Die Bundesregierung versuchte am Anfang zu suggerieren, man habe damit nichts
zu tun. Nach und nach kamen mehr Skandale durch kritische und investigativ arbeitende Journalisten an die Öffentlichkeit und die Bundesregierung versuchte, dem einen Riegel vorzuschieben. Möglicherweise auch durch diese Ermittlungen, die gegen uns dann auch durch Rückendeckung der Bundesregierung in Gang gesetzt wurden.
Nun sind Sie aber letztlich gesehen worden als Journalisten. Wir haben das vorhin schon mal besprochen, als es um die Whistleblower ging, die ja auch ein Teil der Pressefreiheit sind oder sein könnten, wenn sie denn geschützt wären. Für Sie galt offensichtlich der Schutz der Pressefreiheit, der dann letztlich stärker war auch als der Generalbundesanwalt. Wie wäre das denn, wenn das jetzt wenn auch ein noch kleineres Medium gewesen wäre, das vielleicht nicht journalistisch arbeiten würde?
Ja, also wir haben Glück gehabt. Wir konnten uns 2015 endlich mal seit 2 Jahren selbst finanzieren durch eine freiwillige Leserfinanzierung. Unsere Leser waren André Meister und ich, die beiden quasi Betroffenen dieser Ermittlungen, angestellt bei netzpolitik.org. Aber vorher war es uns nicht möglich, ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Das heißt, wir waren eigentlich vorher bis 2013 relativ ungeschützt, weil wir nicht berufsmäßig netzpolitik.org, was damals schon 10 Jahre alt war, befüllen konnten. Und die derzeitige Rechtsprechung schützt vor allen Dingen erstmal nur Journalisten, die berufsmäßig quasi ihrem Job nachgehen. Und in heutigen Zeiten einer Medienkrise, wo Journalismus kaum noch zu finanzieren ist, ist das so ein halber Damoklesschwert über vielen kritisch arbeitenden Teilzeit- oder Hobbyjournalisten.
Das heißt, das, was jetzt für Sie als Schutz funktioniert hat, das galt, das wäre ein Jahr vorher nicht gelungen, weil Sie da noch gar nicht festangestellt bei sich selbst waren sozusagen oder bei Ihren
Möglicherweise.
Lesern.
Möglicherweise. Also wir hatten vorher schon eine gewisse Reputation. Wir hatten auch vorher schon Journalismuspreise für unsere Arbeit gewonnen. Wir waren aber vorher nicht in der Lage, uns Vollzeit zu beschäftigen und hätten möglicherweise vor Gerichten damit deshalb Probleme bekommen.
Weil dieser Berufsmäßigkeit noch immer als Begriff da drin steht, also ein Journalist muss professionell arbeiten als Journalist, wenn er die Hälfte Lohnschreiber für, für irgendwelche Presseagenturen ist und nur die andere Hälfte, nicht Presseagenturen, PR-Agenturen meine ich, und wenn er nur die andere Hälfte journalistisch arbeitet, dann funktioniert es nicht mehr?
Ja, das kommt halt noch aus der alten Medienzeit, wo eigentlich jeder, der zum Sender wurde, auch professionell agierte, das heißt Teil eines größeren Mediums war, weil man ja nicht so einfach lossenden konnte. Und in Internetzeiten ist das etwas obsolet. Deswegen fordern wir auch ein Update für die Pressefreiheit. Diese Berufsmäßigkeit sollte nicht mehr das ausschlaggebende Kriterium sein, sondern ob jemand journalistisch arbeitet und sich an journalistische Kriterien hält. Dann sollte jemand selbstverständlich auch unter dem Schutz der Pressefreiheit stehen. Ob jetzt hauptberuflich oder nebenberuflich, das ist dann eigentlich egal.
Dann müsste man aber höchst offiziell und gesetzlich regeln, was journalistisches Arbeiten ist. Das ist ja auch nicht geregelt.
Naja, man könnte halt zumindest mal gucken, ob man die Rechtsprechung in die Richtung geupdatet bekommt. Wir setzen uns dafür ein. Vielleicht haben wir auch Glück.
Sie finanzieren sich jetzt durch Spenden Ihrer Leser. Es gibt ja noch eine andere Möglichkeit, zum Beispiel durch Crowdfunding als alternative Finanzierungsmöglichkeit, wo man dann Geld bekommt, um recherchieren zu können und auch im Internet zum Beispiel zu veröffentlichen. Ist das eine Chance?
Das ist eine Chance, es kann eine Chance sein, aber auch das Publikum muss mitspielen. Auf der einen Seite brauchen wir mutige Journalisten, die auch mal das Wagnis eingehen, sich quasi finanziell von potenziellen Lesern, von richtigen Lesern unterstützen zu lassen. Dafür braucht man auch häufig etwas Aufbauarbeit, aber auch die Leser müssen mitgehen und müssen halt Journalismus unterstützen, wo es geht, und zwar nicht nur ideell, sondern mit Geld, weil ohne Geld ist Journalismus nur halb so gut möglich.
Wir haben es ja eben schon mal gehört, das gilt ja auch für die ganz normalen alten Medien, also die Zeitungen, die knapsen und immer weniger Geld haben, weil sie immer weniger gut finanziert werden von ihren Lesern. Glauben Sie, das wird im Internet anders sein?
Na, hoffen wir es mal, ne? Also Journalismus lebt davon, dass er gut funktionieren kann. In der heutigen Welt braucht man dafür auch Geld. Und ich glaube nicht, dass viele Bürgerinnen und Bürger gerne auf guten Journalismus verzichten würden. Er ist essentiell für eine Demokratie. Also sollten wir ihn auch decken, wo es geht.
Markus Beckedahl von Netzpolitik.org. Vielen Dank.
Danke.
Gefährdetes Gut, Pressefreiheit in Europa. Das war der Tag. Wenn Sie was versäumt haben, können Sie uns wie immer nachhören. Morgen ist ein neuer Tag. Und bis dahin sagt Tschüss, Florian Schwing.